Was du siehst, bist du. Herzlich willkommen zu meinem Long-Coup-Podcast. Ich bin in München und ich bin bei dem Dr. Amir Parasta. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Lampenfieber und bin aufgeregt, weil ich verehre Sie, das wissen Sie, und das möchte ich auch gerne hier an der Stelle nochmal sagen. Herr Dr. Parasta, ich habe gesehen, Sie haben einen Spruch, der heißt, perfekt wird es nur, wenn man liebt, was man tut. Der kommt von Ihnen und ich persönlich bin ja auch Patientin. Ich habe schon ganz viel mit Ihnen gemacht und ich weiß, dass Sie Ihren Beruf, Ihre Berufung lieben. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie sich vorstellen.
Ja, mein Name ist Amir Parasta. Ich bin 1971 in Teheran geboren und bin ein typisches Einwandererkind letztendlich. Heutzutage sagt man mit Integrationshintergrund. Ich bin mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen und habe hier meine Schule, mein Abitur gemacht und habe dann das Medizinstudium in Regensburg, München, dann eine Weile in den USA, Baltimore, Washington, dann wieder zurück in München verbracht. Und wie Sie schon sagen, also ich liebe meinen Beruf dahingehend, dass ich oft sage, ich würde sogar Geld ausgeben, damit ich es ausüben darf. Gott sei Dank verdiene ich auch noch was dabei. Insofern sehr der dankbare Situation. Und das ist tatsächlich das, was ich am liebsten mache.
Und Sie sind ja Experte, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt sage Experte, dann können sich die Leute vielleicht wenig darunter vorstellen. Ich bin natürlich jetzt schon öfter hier gewesen. Aber was ist das? Worauf haben Sie sich spezialisiert?
Meine Spezialisierung ist eigentlich die Augenheilkunde. Wir verstehen das ein bisschen als ganzheitliche Augenheilkunde, auch wenn mein Schwerpunkt die operative Augenheilkunde ist. Also ich beschäftige mich mit dem Mikrokosmos des Auges und bin, wie es so schön heißt, Mikrochirurg. Also meine Spezialität ist erstmal die Sehkorrekturen, die ja quasi vom grauen Star bis über die Korrekturen, die die Brille wegzaubern, alles umfasst. Und auch die Lidchirurgie ums Auge herum. Also sowohl funktionell als auch ästhetische Lidchirurgie. Das ist sozusagen so der kleine Tanzbereich, wo wir uns befinden. Der Bereich ist klein, aber sehr tief. Und da lernt man nie aus. Und das ist das, was wir tagtäglich hier tun.
Ja, meine Vision ist ja Freude in die Welt bringen. Und ich kann sagen, Sie haben Freude in meine Welt gebracht, denn ich war ja jahrelang kurzsichtig. Ich habe jahrelang Kontaktlinsen getragen. Ich habe mich dann ja operieren lassen und ich muss immer wieder sagen, für mich hat das Leben eine ganz besondere Qualität bekommen. Es ist ja wie ein Wunder, wenn man jahrelang kurzsichtig war und plötzlich ohne Brille auch wirklich sehen kann. So gut sehen kann, wie man noch nicht mal mit Brille oder Kontaktlinsen sehen kann. Ist das für jeden möglich oder habe ich jetzt Glück gehabt?
Sagen wir mal so, das Auge ist das Fenster der Seele und wir nehmen ja mit unseren Augen ja fast unser gesamten Umfeld wahr. Das sind ja nicht nur Informationen, die jetzt einfach dienlich sind, damit man weiß, wohin man geht und dass man nicht gegen die Wand kommt, sondern die gesamte emotionale Information, ja, die Wahrnehmung von Gestik, Mimik, Bewegungen, all das, was uns im Alltag begleitet, sichert oder verunsichert, all das passiert ja viel über die Augen. Das sind ja nicht nur visuelle, rein visuelle Informationen. Deswegen ist es so wichtig und auch so prägend, wenn man an diesem so wichtigen Sinnesorgan was macht und was verbessert. Dann verbessert sich natürlich vieles auch hinterher. Und wir sehen das immer wieder, dass sich Persönlichkeiten oder Persönlichkeitszüge im Wesentlichen verändern, wenn man Sehfehler und Sehprobleme behebt, dass die Freude am Leben plötzlich wieder da ist oder erst recht wieder kommt, dass man Farben ganz anders wahrnimmt, dass man Kontraste wahrnimmt, das Gesichtsfeld sich vergrößert. Ja, klar, wenn man vorher kurzsichtig war und durch Brille oder Kontaktlinsen eingeschränkt war, aber dann plötzlich ein freies Gesichtsfeld hat, das ist unbezahlbar. Das ist natürlich etwas, was mein Job ja so wahnsinnig schön macht, weil ich ja quasi Freude schenken darf. Zu Ihrer Frage, geht es bei jedem? Die technischen Möglichkeiten, die Augenchirurgie heute bringt, sind immer mehr geworden. Also früher war das sicher nicht möglich, da war das Augenlaser ja auch nicht da. Heutzutage ist das Augenlasern nicht mehr das, was wir als erstes anbieten. Das macht mittlerweile unter 10% unserer Versorgungen aus.
Okay.
Das ist eine sehr altmodische Methodik geworden, weil man beim Augenlasern ja immer Gewebe opfert, was keinem einen wiedergibt. Also, und das auch noch am wichtigsten Organ des Auges an der Hornhaut. Deswegen ist das so ein bisschen oldschool, was wir hatten. Wir waren froh, dass es das gab, dass wir überhaupt damit helfen konnten. Haben aber mit dem Laufe der Jahre gelernt, dass es keine nachhaltige Lösung ist, weil die Hornhaut wehrt sich. Man nimmt Gewebe weg und die Hornhaut sagt irgendwann, nee, Freunde, ihr habt irgendwas mit mir gemacht. Dann kommt natürlich das Altern dazu, das kommt zu Verziehungen der Hornhaut. Das heißt, über die Zeit hinweg sieht man eigentlich, dass sich die Hornhaut nicht verbessert nach einer Lasertherapie und die Optionen, die später dann noch in Frage kämen, einfach nicht mehr möglich sind. Weil hat sich die Hornhaut einmal verändert, kann ich dann auch der Linsenebene auch so wahnsinnig wenig machen, weil ich eingeschränkt bin durch die Hornhaut. Deswegen geht man immer weiter weg von der klassischen Augenlasermethode, sondern geht immer dahin, wo man direkt das Problem an der Ursache beheben kann. Das ist zum Beispiel bei der Kurzsichtigkeit, wenn noch keine Altersichtigkeit da ist, kann man ja mit implantierbaren Kontaktlinsen sehr viel helfen. Wesentlich kleinerer Eingriff, wesentlich weniger Risiko und reversibel. Ich kann diese Linsen jederzeit wieder austauschen. Ich kann es wieder rausnehmen, wenn sich die Sehstärke verändern sollte. Wenn später die Alterssichtigkeit reinkommt, ich kann es upgraden.
Also wie ein Kleid, was ich mir eben kaufe, wegtue und dann kommt ein neues.
Genau, so ist es. Das heißt, das wächst mit mir mit und macht alle Lebensphasen mit, weil ich das dementsprechend auch wieder anpassen, austauschen, upgraden kann. Und falls spätere technologische Entwicklungen kommen, die halt noch besser sind, dann habe ich mir nichts verschossen.
Das ist richtig gut.
Genau.
Ist ja auch gut für mich.
Ja, genau.
So ein bisschen noch
richtig, genau.
Genau.
Bei den kommt die Alterssichtigkeit dazu, dann haben wir sozusagen die Möglichkeit der multifokalen Linsen, der Möglichkeit der Linsen, die man dementsprechend anstelle der eigenen Linsen eintauschen kann. Da gibt man wieder was her, nämlich die alte Linse, bekommt aber sozusagen eine Linse, die ja lebenslang gleich bleibt. Und das ist der wesentliche Unterschied zum Lasern. Ja? Die Hornhaut bleibt halt über die Jahre nicht gleich. Eine Kunstlinse, die sie eingesetzt bekommt, bleibt in 90 Jahren so, wie es ist. Da verändert sich nichts mehr. Das Material altert erst nach 90 Jahren und in der Regel kommen wir damit aus.
Ja,
genau. Und auch da hat sich wesentlich viel verändert, weil die Multifokallinse ist ja ein Segen gewesen, wie sie kam und ist es ja immer noch. Aber nur 30% der Bevölkerung ist eigentlich dafür geeignet. Also die Multifokallinse ist nur für 30% der Bevölkerung
geeignet. Das ist nicht viel.
Nein, das ist nicht viel. Weil dazu muss es sozusagen eine komplett gesunde Hornhaut sein, eine Pupille sein, die groß genug ist, keine Parallaxen, also keine Verschiebungen zwischen der Pupillenmitte und Hornhautmitte. Also das ist doch ein komplexes Ding, was man alles vorher prüfen muss. Und wenn alles stimmt, dann hat man sozusagen diesen Bingo, wo man sagt, okay, Multifokallinse geht wie bei Ihnen und dann kann man wunderbar glücklich...
Das heißt, da habe ich wirklich Glück gehabt, wenn ich das jetzt nochmal so höre. Ne?
Absolut, absolut. Nur 30%. Also von 10 Leuten, die es haben wollen, geht es eigentlich nur über 3 letztendlich, wenn man es gut machen möchte und wenn es ein gutes, nachhaltiges Ergebnis ist. Ansonsten hat man halt die Fehler, die Restfehler, noch die Probleme mit der Nachtsicht und so weiter, die halt dementsprechend Lebensqualität einschränkend sein können. Heutzutage haben wir noch eine Weiterentwicklung, die sogenannten Isofokallinsen.
Also wenn es jetzt nicht klappt, so genau. Sag mal, ich habe Glück gehabt, aber nehmen wir mal an, die anderen Leute schaffen das jetzt nicht, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, ne?
Genau, heutzutage haben wir noch mehr Möglichkeiten. Also es war, sagen wir mal, vor 3 oder 4 Jahren, wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte, okay, ich habe eine Alterssichtigkeit und eine Weitsichtigkeit und eine Kurzsichtigkeit, wie auch immer, also kombiniert meistens, das ist ja so... Dann hätten wir geprüft, 7 Leute nach Hause geschickt, 3 Leute operiert. Wir machen es ja hier beim Munich Eye nur, wenn wir sicher sind, das Ding läuft gut und das Ergebnis ist so, dass wir unseren Namen und Logo drauf setzen.
Und das versichere ich hiermit.
Schön, also, freut mich.
Ja.
Sonst machen wir es nicht, weil es gibt ausreichend Kapitalgesellschaften, die oft chinesische Kapitalgesellschaften sind in Deutschland, die sehr gerne jedem, der danach fragt, auch eine Linsenimplantat verpassen. Und das Ergebnis, da muss der Patient halt irgendwie zurechtkommen damit, weil die Leistung ist ja erbracht, die Rechnung ist fällig. Das ist sozusagen nicht unsere Philosophie. Also wir wollen nicht den Abschluss, wir wollen das Ergebnis.
Und ich finde gerade bei den Augen, also da sollte man schon gucken, wo geht man hin. Also ich kenne Fälle, wo es halt nicht so gut läuft hinterher.
Ja.
Und ich weiß, dass ich sehr, sehr lange geguckt habe und wir ja auch einige Gespräche hatten. Das ist ist ja unsere, ich meine, es sind unsere Augen, das ist unser Augenlicht. Das sollte man schon wirklich prüfen, wo geht man hin.
Ja, das ist sehr wichtig. Also das ist schon ein Unterschied, ob ich bei Amazon jetzt kurz vergleiche, Preise, Bewertungen, zack, und dann in den Einkaufswagen damit. Mhm. Oder ob es um mein wichtigstes Sinnesorgan geht. Also das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich muss sagen, die Patienten, die bei uns sind, haben sehr viel verglichen, haben sich auch sehr viel informiert. Deswegen kommen auch nur ungefähr 30-40% unserer Patienten direkt aus München. Mhm. Die restlichen sind aus dem deutschsprachigen Raum, also ganz Bundesrepublik, Schweiz, Österreich, die halt zu uns kommen, weil sie sich auch wirklich sehr vorinformiert haben. Und die können auch damit leben, wenn wir sagen, okay, das ist nicht möglich. Mhm. Und da muss ich sagen, sind wir jetzt in der technologischen Weiterentwicklung, dass wir noch einen Baustein mehr bekommen haben, also die sogenannten Isofokallinsen, die dem natürlichen Sehen noch mal genauer hinkommen und vor allem auch den Leuten, die wir früher nach Hause geschickt haben, sagen können, nee, es gibt eine Lösung für euch.
Das heißt, das macht wirklich Mut.
Ja, absolut.
Dass jeder eigentlich kommen kann und sich erstmal checken lassen kann.
Richtig, absolut. Also wir sind inzwischen in der Lage, dass das Verhältnis umgekehrt ist. Also von 10 Leuten, die eine Sehkorrektur brauchen, können wir 7 eine tolle Lösung anbieten.
Das ist richtig gut.
Und 3 schicken wir nach Hause, weil wirklich entweder zu gefährlich oder es macht keinen Sinn oder kein Verfahren eignet sich für diesen Menschen. Und übrigens, die Philosophie können Sie auch schon in Wording der Anbieter sehen. Ja. Wenn Sie hören, ja, ich war da wo, habe mich beraten lassen und dann hieß es, Sie sind für Lasern nicht geeignet, dann denken wir, Mensch, der Lasern ist doch für den Menschen nicht umgekehrt, da muss man sagen. Der Laser ist nicht für Sie geeignet.
Ja,
das ist sehen Sie, wie die Hausphilosophie läuft quasi. Also die Verfahren sind ja für den Menschen und da muss man einfach sehen, gibt es ein geeignetes Verfahren oder gibt es kein geeignetes Verfahren? Mhm. Und manchmal gibt es kein geeignetes Verfahren und 5 Jahre später gibt es ein geeignetes Verfahren, wie wir es gerade bei den Linsenimplantaten sehen. Früher haben wir Leute, die nur eine Alterstätigkeit hatten, also sonst keine Brille gebraucht haben, sondern nur eine Lesebrille, regelmäßig nach Hause geschickt. Und haben gesagt, naja, für sie haben wir nichts, weil das ist keine der Lösungen, die wir Ihnen heute anbieten können, ist so gut wie Ihre eigene Linse plus Lesebrille. Mhm. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt können wir das Ganze toppen. Jetzt können wir tatsächlich bessere Lösungen anbieten.
Also das heißt, je früher, je besser auch.
Ja.
Also wenn man merkt, dass irgendwas ist, kann man schon sagen, okay, wir versuchen es.
Also ich würde es gerne nicht beim Versuch lassen, sondern tatsächlich dann auch. Wissen, dass es tatsächlich gut läuft. Und wir reden ja immer über eine Operation. Das heißt, eine Operation hat natürlich auch einen gewissen Ablauf, ein gewissen Risiko. Gott sei Dank steht das Auge und das Augenlicht nicht im Feuer. Also es ist nicht so, dass man jetzt eine Blindheit befürchten muss. Aber natürlich kann es sein, dass sozusagen, weil es nicht mit einem Schritt getan ist, sondern 2-3 Schritte braucht. Gerade wichtig, wenn man jedes Mal eine Reise nach München, wie sie machen muss, ist es ja wichtig, dass ich weiß, muss ich mit einem Schritt zum Ziel rechnen oder nicht. Deswegen muss es auch gut überlegt sein, ob man sich operieren lässt oder nicht. Deswegen der Leidensdruck, das muss auch für uns erkennbar da sein.
Aber ich muss sagen, hier ist ja so, ich habe es ja nun wirklich alles erfahren. Die Beratung ist ja so gut im Vorfeld schon. Ja? Ich meine, wir haben ja auch zusammengesessen und ich möchte es einfach hier mal sagen, es ist wirklich wie ein maßgeschneidertes Kleid. Man sitzt da mit Ihnen und Sie fragen, wofür brauchen Sie Ihre neuen Augen? Also sind Sie Fernfahrer, dann brauchen Sie ja was anderes als wie jetzt. Ich reise ja gern. Ich habe damals gesagt, naja, ich muss aber alles gucken können. Ich muss auf mein Handy gucken können, ich muss weit gucken können. Und Sie haben gesagt, ja, machen wir. Und allein, ich meine, damit geht es ja schon los, bevor man überhaupt in die OP geht.
Absolut, absolut. Also wir müssen erst mal verstehen, wo der Schuh drückt, welche Sehanforderungen sind da. Natürlich, wie Sie sagen, ich versorge natürlich einen Fernfahrer ganz anders als einen Juwelier oder Zahnarzt. Mhm. Die größte Berufsgruppe, die wir versorgen bei uns, sind ärztliche Kollegen, die einen großen Vertrauensvorschuss zu uns kommen. Und auch da gibt es Unterschiede. Ein Zahnarzt braucht es ganz anders als ein Psychiater.
Ja.
Ein operierender Frauenarzt braucht es anders als ein nicht operierender Frauenarzt, weil er ganz andere Sehanforderungen
hat.
Und so maßschneidern wir praktisch die Lösung und gucken, ob es eine maßgeschneiderte Lösung geben kann. Und manchmal kommen auch raus, dass wir bei einer Konfessionsgröße landen.
Mhm. Ja.
Und dass wir einfach eine Linse aus dem Schrank nehmen können. Es wird natürlich dann auch preislich günstiger, Lieferzeiten sind kürzer und dann sind wir
aber alles ist halt möglich. Ne? Genau. Und das habe ich so, sehen Sie ja jetzt auch, noch unheimlich schön in Erinnerung. Also ich kann mich an dieses Gespräch einfach noch erinnern.
Ich auch. Ne? Genau. Das ist, und da ist es oft so, nicht das Teuerste ist das Beste.
Genau.
Das ist ein ganz, ganz großer Grundsatz,
ganz wenn man wichtiger
gute
Punkt.
Medizin machen will.
Genau.
Und wir haben ja oft die umgekehrte Situation. Ja. Unsere Patienten haben sich ja uns ausgesucht, sich gut informiert. Und ich höre sehr häufig den Satz, egal was es kostet, ich will das Beste haben. Da muss ich mal wieder, wir gucken erst mal, was das Beste ist. Und danach schauen wir, was das kostet.
Ja, auch das haben Sie mit mir damals gemacht, kann mich noch erinnern. Weil man ist ja so, wenn man so wie ich jahrelang dann mit Brille und Kontaktlinsen rumgelaufen ist und jetzt gibt es plötzlich diese Möglichkeit, ja, dann will man alles dafür geben. So, und ich hätte auch alles dafür gegeben. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir hier gesessen haben. Ich habe am Anfang immer gedacht, das kann gar nicht sein, was hier passiert. Aber ja, es ist wahr und es ist passiert. Ne? Und genau, also es stimmt einfach so, wie Sie es sagen.
Sehr, sehr erfreulich natürlich, dass es gut aufgeht. Mhm. Und gut wird es nur, wenn man dementsprechend mit einer gewissen Detailliebe das macht. Und wir erleben oft Patienten, die im Vorab natürlich Preise vergleichen und schauen, warum ist der andere jetzt irgendwie 200 Euro günstiger, warum sind sie teurer. Und wir versuchen das ein bisschen zu erklären. Wir sind in Deutschland, da ist alles gebührenrechtlich geregelt, was kostet. Also jeder Schritt kostet einen bestimmten Betrag X, das ist gebührenrechtlich festgelegt. Sprich, wenn jemand eine Leistung für weniger anbietet, dann leistet er auch weniger. Mhm. Das heißt, er spart sich den einen oder anderen Schritt an Diagnostik. Mhm. Man kann an Diagnostik sparen, aber dann übersieht man halt auch was. Mhm. Und wenn man was übersieht, dann entsteht ein Risiko. Und dieses Risiko betrifft bestenfalls das Ergebnis. Okay, Ergebnis verfehlt, Sie brauchen wieder eine Brille. Mhm. Im schlimmsten Fall tatsächlich auch das Risiko, dass organisch was passiert, weil ich etwas nicht erkannt habe. Mhm. Und das erkennen wir leider Gottes tagtäglich. Wir haben auch eine Sprechstunde für Zweitmeinungen, wo vielleicht vor der OP bestenfalls oder nach der OP die Frage kommt, ja, das ist irgendwie, ich bin nicht glücklich mit dem Ergebnis. Und wenn wir dann unsere Diagnostik drüber fahren lassen, dann denken wir, okay, eigentlich lag die Eignung schon nicht vor. Ja. Das ist, dieses Verfahren passt nicht zu diesem Auge. Und das hätte man aber feststellen können, wenn man sich nicht an Diagnostik gespart hätte. Das ist Sparen an Sicherheit des Patienten, was aber der Patient ja nicht wissen kann. Mhm. Der sieht nur den Endpreis. Mhm. Und dann denkt er sich, naja gut, also bei Amazon schaue ich auch immer, dass ich sozusagen gute Qualität für niedrigeren Preis kriege. Also geht diese Philosophie auch weiter. Und das ist gerade da, wo sich das nicht so richtig im Ergebnis zeigt. Ja, das ist das, was man...
Aber es ist gut, da auch das einfach nochmal anzusprechen. Ne? Denn ich glaube, das ist ja auch vielen gar nicht mehr oder gar nicht bewusst.
Ja, ja. Ne? Viele gehen von der 1:1 Vergleichbarkeit aus, was es aber nicht ist. Also es mag sein, die Durchführung der OP benötigt mehrere Schritte, die sind überall gleich. Aber da unterscheidet sich auch der Preis gar nicht, sondern das ist eher in der Voruntersuchung, Planung und in der Nachsorge.
Ja, naja, und die Nachsorge, ich meine, gut, da hat auch jeder natürlich dann wieder die eigene Verantwortung. Ich komme halt einmal im Jahr auf jeden Fall. Manchmal bin ich auch zweimal im Jahr hier, weil ich einfach auch gerne hier bin. Aber auch, weil ich weiß, dass das eine Sicherheit ist. Denn selbst wenn sich jetzt irgendwas trüben würde oder so, ne, gibt es ja dann leichte Möglichkeiten, wieder etwas zu tun. Das ist das, was Sie eben schon gesagt haben. Man hat die Linse und man braucht keine Angst haben. Ne, entweder wird sie ausgetauscht oder ich glaube, sie kann auch gereinigt werden. Ne? Sowas haben wir mal besprochen, das geht auch. Also man muss aber schon auch die Verantwortung dann übernehmen und auch zur Nachsorge kommen. Ne?
Absolut wichtig. Dazu gehört immer zwei. Das ist, also wenn das Ergebnis einer Augenversorgung gut wird, dann müssen es beide Seiten gleich ernst nehmen. Mhm. Klar, an uns wird standardmäßig absolut gerechtfertigterweise den Anspruch gestellt, dass wir das, was wir machen, sehr genau mit Leidenschaft, Präzision und Liebe machen. Mhm. Aber das Gleiche muss auf der anderen Seite auch sein. Also auch eben die Liebe zu sich, zu seinen Augen,
das
ist wichtig, quasi. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen Bauchweh, wenn jemand mir im übertragenen Sinne sein Auge auf den Tisch legt und sagt, machen Sie mal.
Mhm. Ja, kann ich verstehen.
Weil wir sind halt doch kein Kfz-Meisterbetrieb und das ist halt doch ein Organ und es braucht dementsprechend auch die Fürsorge und die Liebe und die Pflege, die es schon von uns, aber auch vom Eigentümer des Auges braucht, damit es gut wird.
Das ist beim Zahnarzt, das ist jedem so klar. Ja. Also da weiß man es einfach, der Zahnarzt kann machen, was er will. Wenn ich mir die Zähne nicht regelmäßig putze, dann wird er nicht viel ausrichten können. Genau. Und hier beim Auge ist es gut, das vielleicht auch für sich selbst nochmal klar zu machen und zu sagen, auch hier gehört dazu, dass ich regelmäßig mein Auge anschaue, beobachte und eben auch zu dieser Nachsorge komme.
Exakt, so ist es. Und wir erleben sehr oft, gerade bei Patienten mit Kurzsichtigkeit, die jahrelang Kontaktlinsen getragen haben, die zwar im besten Wissen und Gewissen auch ihre Untersuchungen machen lassen haben, aber leider Gottes, man einfach einmal mit der Lampe geschaut hat, ihre Hornhaut sieht gut aus, tragen Sie Ihre Kontaktlinsen weiter.
Habe ich auch alles erlebt, genau. Bevor ich zu Ihnen gekommen bin. Muss ich leider an der Stelle sagen.
Ja, genau. Und wenn die dann nach einer Lösung fragen, wenn ich sehe, okay, die Hornhautzelldichte zum Beispiel, die ist durch die Kontaktlinsen dermaßen reduziert, dass jede OP zu einem Risiko wird, dann ist natürlich die Enttäuschung schon sehr groß, verständlicherweise, weil sich die Patienten wünschen, das hätte man mir doch vor 20 Jahren sagen können, dann hätte ich das gar nicht so weit aus. Und deswegen ist es wichtig, gerade bei Kontaktlinsenträgern, dass man weiß, man trägt ein nicht so ganz harmloses Implantat im Auge.
Ja.
Und man weiß ja heute, ein Jahr weicher Kontaktlinsen entsprechen 2 Jahre Hornhautalterung. Das heißt, trage ich 20 Jahre Kontaktlinse, ist meine Hornhaut um 40 Jahre gealtert. Und da wird es dann meistens auch mit der Versorgung knapp. Also die Philosophie, ich trage meine Kontaktlinse so lange, bis es geht, bis ich sie nicht mehr vertrage, bis gar nichts mehr geht und dann lasse ich mich operieren, geht in der Regel schief. Also das ist etwas, was nicht gut funktioniert.
Das ist vielleicht gut, dass wir das ansprechen, denn ich habe ja sehr viele junge Menschen auch, die jetzt zuhören. Und da ist es ja so heutzutage, ne? Man geht sich eben ganz schnell Kontaktlinsen holen, auch diese Wegwerfkontaktlinsen, ne? Tageslinsen, wie das alles, können Sie ja selbst bei Butni oder Rossmann schon kaufen, ohne dass Sie überhaupt irgendwo waren und sich das haben anpassen lassen. Und da jetzt meine Frage, wie alt darf ich denn überhaupt sein, dass ein OP zum Beispiel möglich ist? Gibt es da eine Altersgrenze nach unten in dem Fall?
Ja, also auch da gibt es tatsächlich eine Entwicklung. Man muss aber bedenken, bis zum 26. Lebensjahr bei Kurzsichtigen, also bei Weitsichtigen muss ich sagen, Volljährigkeit erreicht, dann kann man schon schauen, was man machen kann. Bei Kurzsichtigen ist es so, dass es so eine Schallmauer mit 26 gibt.
Okay.
Mhm. Wir machen allerdings schon auch Versorgungen mit 21 oder auch mal mit 19.
Also man OP muss, dann auch.
Ja, genau, ne? Richtig. Mhm. Also Laser kommt da nicht in Frage, weil gerade bei jungen Augen schadet der Laser ja viel an. Und man kann ja auch nicht nochmal ein zweites Mal lasern. Also das ruiniert ja die Hornhaut komplett.
Das sind so viele früher, ne? Ich meine, ich kenne das so aus, ich bin ja nun auch schon 60 und in meinem Alter war das ja irgendwann, da wurden dann auf einmal alle gelasert. Ich bin heute froh, dass ich das nicht gemacht habe, denn viele tragen Brille wieder, die damals so ist, gelasert wurden.
Wenn nicht alle,
Oder alle so.
Das ist tatsächlich so. Ich meine, ich mache den Job ja auch nicht seit gestern und ich habe auch meine Laserjahre hinter mir und kann ja sagen, okay, wir haben den Menschen geholfen, weil es auch keine anderen Alternativen gab.
Ja, es war so in eine Zeit lang, ne? Da ging jeder hin und ließ sich lasern.
Genau. Und da waren wir auch viel, viel in Anführungszeichen mutiger und haben Augen gelasert, die ich heute niemals lasern würde. Weil wir das nicht wussten. Ja? Das ist erst über die Jahre gekommen, damit wir wissen, was da Sache ist. Die implantierbaren Kontaktlinsen, die das Lasern ja faktisch ablösen, gibt es ja auch schon 21 Jahre. Es sind 2 Millionen Implantationen. Also da haben wir wirklich jetzt auch viel gelernt und wissen, wo es funktioniert. Deswegen ist auch die Hürde, es muss unbedingt 26 sein, auch lockerer. Wenn ich über die implantierbaren Kontaktlinsen rede, dann weiß ich, okay, wenn wir mit 21 implantiert haben, mit 26 verändert sich was, dann kann ich es austauschen.
Das ist kein Problem. Und das ist doch gerade nochmal eine richtig gute Nachricht. Das bedeutet also, auch wenn jemand jetzt jünger ist, dann ist es doch okay, sozusagen, erstmal entwickelt sich ja alles. Das heißt, wir wissen ja nicht, ob nicht in den nächsten 2-3 Jahren das schon mit 18 möglich ist so. Ja. Aber dann vielleicht doch besser, anstatt zu Butni oder zu Rossmann zu gehen, erstmal zu einem guten Augenarzt gehen und sich dann vielleicht sogar harte Kontaktlinsen anpassen lassen oder so, wäre wahrscheinlich erstmal vernünftiger. Absolut. Und dann abzuwarten, bis man so weit ist, dass man die OP dann auch machen kann. Ne?
Absolut, absolut so ist es. Also das ist tatsächlich so, wenn man die jungen Jahre erstmal mit harten Kontaktlinsen überbrückt, dann ist man eigentlich sicher, hat sein Organ, also die Hornhaut, auch besser erhalten. Mhm. Und das macht Sinn. Wobei man eine kleine Ausnahme machen muss, ganz neu im Mode sind diese Nachtlinsen, also Nachtkontaktlinsen, die man in der Nacht trägt.
Echt? Das kenne ich ja gar nicht.
Ja, also die trägt man in der Nacht und tagsüber hat es die Wirkung, weil es die Hornhaut mehr oder weniger hinquetscht. Oh, okay. Dass man's, das hält ungefähr für 24, manchmal 36 Stunden. Mhm. Das ist eine gewisse Vergewaltigung der Hornhaut. Und da haben wir als Mediziner und Augenchirurgen eigentlich eine ganz klare Meinung dazu. Mhm. Das ist natürlich nochmal ein Schritt hin zur Kommodenlösung. Klar, mhm. wenn Sie tagsüber keine Kontaktlinse haben, kann auch nichts unter die Kontaktlinse kommen, Sie ärgern. Aber die Nacht ist die Zeit, wo die Hornhaut sich ernährt. Und die dann sozusagen mit einer Kontaktlinse zu vergewaltigen, das rächt sich ungemein. Das ist etwas, was wir gar nicht gut heißen, aber eine normale, formstabile Kontaktlinse, die man tagsüber...
Die aber dann verwendet, auch angepasst werden sollte von einem Arzt.
Genau, ne? Ganz klar. Oder also von einem spezialisierten Optiker. Mm. Das ist also, wenn der Experte dran ist und wenn der das gelernt hat, und es gibt ja auch sehr viele Optiker, die das recht toll machen... Das ist sozusagen eine gute Lösung. Und ich sage mal, für das Auge ist das Sicherste, was Sie verwenden können, die Brille. Mhm. Und das Zweitsicherste, was man verwenden kann, auf Langfristigkeit hingesehen, ist eigentlich eine implantierbare Kontaktlinse, weil Sie die Hornhaut nicht verbrauchen.
Die Brille wollen Sie aber nicht, wenn die dann minus 9 ist, mit 18 tragen. Ne? Ich, ja. Das kann ja jeder sogar verstehen. Genau. Also ja, das absolut, ist ganz klar.
Absolut, dann, ja. Ist auch eine Einschränkung, genau. Ja, keine Frage. Ja. Aber wenn man die Zeit, wenn man sicher haben möchte, dann sagt man, sagt, okay, also ich kann sicher sagen, dass ich die Linse nicht nochmal austauschen muss, dann ist 26 ein guter Marker. Mhm, das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Und bis dahin wäre es ganz gut, wenn man die Brille und Kontaktlinse miteinander hat.
Genau.
Eine reine Kontaktlinsenlösung ist halt immer auch ein bisschen schwierig, weil man da nichts anderes hat. Aber wenn man eine Brille hat, die man quasi mal, wenn es nicht Kontaktlinse sein muss, verwendet.
Und da gibt es ja heute auch schon gute Möglichkeiten. Also da sind die Optiker ja schon so weit. Also wenn ich an mich denke, wie ich 18 war, das war schrecklich. Da haben sie die nicht angezogen. Aber heute können die Optiker auch schon echt gute Sachen machen. Ne?
Absolut.
Selbst mit hohen Dioptrienzahlen, was die Gläser
angeht. Absolut, absolut. Also da ist viel passiert. Und deswegen, also wir haben jetzt nicht die Philosophie, dass wir es gegen die Brille haben, sondern ja, jeder, der Brille hat, muss die Brille muss weg. Und pflastern auch nicht die Straßenbahn zu und Brille weg, sondern es geht halt darum, für denjenigen, der mit der Brille nicht glücklich ist,
genau,
für den eine Lösung zu finden, damit er glücklich wird. Und die Lösungen gibt es ja.
Ja, und was, was ja auch so eine Horrorvorstellung ist, ich habe ja dann einigen davon erzählt, die dann gesagt haben, um Gottes Willen, du lässt dich jetzt am Auge operieren. Weißt du, wie schrecklich das ist? Die werden in dein Auge gehen, was du da alles siehst. Und man stellt sich das, also ich kann das ja sagen, auch erstmal so vor. Man kennt so, das ist ja wie so ein Horrorfilm. Ich weiß noch, ich habe dann gesagt, oh Gott, man wird am Auge operiert. Die Vorstellung ist das eine. Und ich kann hier versichern, das, was dann passiert, ist was ganz anderes. Es ist für mich die einfachste OP gewesen, die ich je hatte. Es ist einfacher, als zum Zahnarzt zu gehen, einfacher als, ich weiß nicht, was alles, was ich bisher gehabt habe, weil ihr Team ist natürlich besonders geschult. Man wird liebevoll empfangen. Alles ist fürsorglich, also es ist einfach nur großartig. Man will eigentlich gar nicht mehr weg hinterher, muss man sagen. Und irgendwann kriegt man ja sowieso gar nichts mehr mit. Also man wird da irgendwie man schläft ein. Und ich weiß noch, als ich habe sie damals dann kommen hören und ich weiß, ich glaube, ich habe nur noch gesagt, hallo, Herr Dr. Brasser, und schon war es auch weg. Und man kriegt das alles gar nicht mit. Also ich möchte auch hier einfach Mut machen. Das ist überhaupt die leichteste OP, die man sich vorstellen kann für die Person, die da liegt. So. Und es ist alles liebevoll, man wird wach hinterher. Dann muss ich sagen, bei Ihnen ist das so, man kommt ja dann nachher, man darf ja da noch sitzen, man wird verpflegt mit Süßigkeiten, mit Obst, mit Kaffee und allem. Und man geht auch wirklich erst weg, wenn man so weit ist.
Genau so ist es. Also wir versuchen das natürlich so zu machen, dass es für den Patienten eben nicht Stress bedeutet. Wenn Sie einem Sinusorgan sich annähern, dann müssen Sie es mit großem Respekt tun, weil das gleich die Seele ist.
Ja, das ist nochmal schön, dass Sie das so sagen. Das stimmt. Das Sinnesorgan ist auch gleich die Seele, ja. Man sagt ja sogar die Augen, ne? Fenster der Seele, oder?
Genau so ist es. Und man muss die Situation auch kennen. Und ich bin froh und dankbar darüber, dass ein Großteil meines Teams hier bei uns versorgt worden ist. Also die lagen selber schon mal
drunter. Ah ja, deswegen und wissen die das.
Die wissen, was man so gerade so durchmacht. Und deswegen ist es wichtig, auch jeden zum richtigen Zeitpunkt abzuholen, bevor überhaupt irgendwelche Ängste da sind, bevor irgendwas Stress entsteht.
Und ich glaube, die Vorstellung hat erstmal jeder, ne? Ja. Der so zur OP kommt. Oh Gott, da geht jemand in mein Auge. Richtig. Oder noch verrückter, da nimmt mir ja jemand ein Stück
aus meinem Auge raus. Ja, genau. Ja, die Vorstellung ist tatsächlich, ich wundere mich immer wieder, so langjährige Kontaktlinsenträger, die ja jeden Tag sich ins Auge fassen. Und man muss sagen, wenn man die Risiken der Kontaktlinsen weltweit statistisch anschaut, sind sie ungefähr 30 Mal höher als alle Augenoperationen zusammen. Mhm. Also das ist keine rationale Angst, sondern das ist eine hoch emotionale, weil wir eben mittendrin in der Seele sind.
Ja.
Und deswegen ist es uns auch ganz, ganz wichtig, dass gerade diese der Fenster, wo wir am Auge arbeiten, dieses kleine Zeitfenster, das sind in der Regel keine 15 Minuten, 10 Minuten in etwa, dass das für den Patienten dementsprechend ein erholsamer Schlaf wird.
Mhm.
Und das erleben Sie auch so. Wir verwenden ja, gerade unser Anästhesie-Team hat das ja sehr, sehr perfektioniert über die Jahre.
120%.
Dass es quasi in einem wohligen Schlaf übergeht. Das hat auch natürlich mit den Mischungen, die wir verwenden, zu tun. Uns geht es nicht nur darum, dass wir sie ausknipsen, sondern dass es stressfrei ist, dass es Ängste löst. Deswegen ist unser Cocktail in Anführungszeichen so, dass wir sehr viel darauf abziehen, Angst zu lösen und nicht unbedingt jemanden wegzuschießen.
Mhm. Ja, so habe ich das auch wahrgenommen.
Genau.
Und man ist ja auch ganz schnell hinterher wieder da.
Richtig.
Also das möchte ich jetzt, also das ist, finde ich, das fand ich so verrückt. Ne? Ja. So, ich habe gedacht, huch, auf einmal ist man ganz schnell wieder da. Das ist ja ganz anders als bei einer Narkose.
Eben, genau. Also wir verwenden gerade Substanzen, die sehr kurzwirksam sind, weil uns ja gerade nicht um die Narkose geht. Also ist ja, die OP tut ja nicht weh. Also das ist ja keine schmerzhafte Geschichte.
Also selbst wenn man keine...
nee, das ist keine Schmerz.
Das würde gehen? Wenn man das jetzt, also ich sag mal rein... Man müsste es ja aushalten, erstmal von der Emotion, vom Emotionalen her.
Das ist das Problem.
Dann würde es funktionieren, selbst ohne, dass man betäubt ist?
Ja.
Also das ist jetzt aber nochmal spannend. Ja,
die lokale Betäubung, das braucht es, also ein Augentropfen, das reicht.
Das würde reichen? Also,
genau, drei, vier Augentropfen reicht, um eine Augen-OP vollkommen schmerzfrei zu machen. Und eine unserer Anästhesistinnen hat tatsächlich auch die OP am eigenen Auge wach erleben wollen, weil sie gesagt hat, ich möchte die andere Seite wach sehen, damit ich weiß, wie meine Patienten, was würden sie mitkriegen, wenn sie nichts hätten.
Mhm.
Und sie hat während der ganzen OP mir berichtet, was sie gerade sieht und die Farben und die Lichtkegel und so weiter, da entstehen ja ein paar Lichtphänomene. Und hat das tatsächlich live miterlebt. Beim zweiten Mal hat sie es dann schlafen erlebt und konnte es sozusagen direkt vergleichen und an sich quasi.
Mhm.
Es geht. Es geht aber eigentlich darum, dass man gerade dieses Stresserlebnis ja gar nicht braucht. Also die moderne Anästhesiologie, die wir hier im Haus betreiben, die macht es ja möglich, mit relativ wenig chemischem Einsatz, nur wenn es die richtige Mischung ist, das Ganze so zu machen, dass es angstfrei läuft, dass sie in einem warmen, wohligen, quasi wattierten Zustand
100%
kommen und auch genauso gut wieder gehen.
Und was so faszinierend ist, es funktioniert so schnell. Also es ist ja so, dass erstmal ein Auge gemacht wird und dann kommt man ja wieder und dann wird das zweite. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, man hat ja dann dieses Zelt, nennt man das ja erstmal noch auf dem Auge als Schutz für die Nacht. Und dann ist ja auch noch die Creme und so, das ist ja alles noch drin. Das heißt, am anderen Tag kommt man ja zur Nachsorge und dann geht es ja schon los, dass man so ein bisschen sagt, mal gucken, ob man schon sehen kann. Und ich war aber ja so neugierig, ich bin dann nachts wach geworden und habe natürlich aus dem Fenster geguckt. Und ich konnte tatsächlich, und das war ja dann zum ersten Mal in meinem Leben, und ich bin noch berührt, wenn ich ja heute drüber nachdenke, konnte ich auf der Straße, da stehen die Autos ja, das Kennzeichen schon leicht sehen.
Ja.
Von oben, ne?
Ja.
Und da wusste ich einfach, das wird jetzt alles anders. Und da war ja noch Creme drin und alles. Und dann wurde das ja immer besser und besser. Aber das ging schon direkt nach der OP. Also man sieht direkt danach.
Genau, also deswegen verwenden wir auch Augenklappen, die Sehen erlauben. Also wir machen das Auge nicht komplett zu. Das spricht auch nichts dagegen zu gucken. Das Auge muss sich natürlich erholen. Das sind Medikamente, die Pupille ist weit. Die Hornhaut schwillt ein bisschen an nach der Operation. All das muss man dem Auge natürlich gönnen, aber wir wollen sofort auch dieses Gefühl vermitteln, dass das Auge noch da ist, mitarbeitet, funktioniert, alles gut ist. Wir haben auch Patienten, die tatsächlich entweder ein Auge verloren haben oder das Auge von Haus aus quasi von der Geburt an nicht sieht. Die haben natürlich noch mal mehr Angst. Mein einziges Auge, ja, da wird die OP gemacht und 24 Stunden habe ich so eine Klappe drauf und dann sehe ich ja gar nichts. Dann bin ich ja blind faktisch. Und deswegen haben wir umgestellt. Wir haben gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, warum man das Auge nicht sofort nach der Operation nutzen soll. Dem Auge ist das egal, die Heilung geht ja trotzdem so voran. Und sie können ja auch einem Herzen nach einer Herz-OP nicht sagen, bitte zwei Wochen nicht schlagen.
Genau, ja, stimmt.
Geht ja auch nicht.
Ja.
Also die Organe sind ja die normale Grundfunktion, ja, belastet ja ein Organ nicht. Ja, ein Auge ist zum Gucken da.
Ja, stimmt. Sollte,
ja,
auf jeden Fall.
Ne? Also damit beanspruchen sie das Auge nicht. Es ist eher so die Beanspruchung, wenn ich Shampoo ins Auge reinkriege, wenn ich eine fremdkörperige, rauchige Umgebung, wie auch immer, das sind beanspruchen. Aber das Sehen ist nicht das Problem. Das Auge soll ruhig gerne so schnell wie möglich auch benutzt werden nach der Operation.
Ja, und es ist auch danach, also um das damit auch nochmal zu sagen, es ist nichts schmerzhaft, gar nichts. Es ist einfach nur, dass man dann noch ein bisschen Tropfen nimmt über, ich weiß das schon gar nicht mehr, 14 Tage oder 3 Wochen genau. Sind's. Und das war's aber auch schon. Und dann kommt man nochmal zur Nachsorge. Und gut, wenn dann das zweite Auge auch noch gemacht wurde, dann ist es einfach nur cool, weil wenn man das selber als Patient erlebt hat über Jahre, vor allen Dingen, wenn man auch noch jünger war, dass man beim Augenarzt war und es war immer grausam, weil man wusste ja schon, man kann es jetzt nicht lesen, was da vorne ist. Und ich weiß nicht, ob jemand sich das vorstellen kann, der immer gut sehen konnte, aber es ist wirklich, also man möchte ja lesen und man kann es aber nicht. Und dann kneift man die Augen wieder zusammen. Und dann jetzt so zu kommen und sich jedes Mal zu freuen, wenn man zum Augenarzt geht, weil man weiß, cool, ich kann selbst die letzten Zahlen da unten irgendwo lesen, ich bin da bei 100%, das ist einfach schön. Und wie gesagt, und das ist direkt nach der OP relativ schnell ja möglich. Und es verbessert sich dann ja auch. Meine Mutter war ja auch hier, die ist ja nun dann schon 80 oder 81 gewesen, bei der war es ja dann auch dringend notwendig,
ja,
nochmal ein bisschen anders, dass das gemacht wurde. Aber auch hier vielleicht nochmal ganz klar sagen, man muss gar nicht so lange warten. Man sollte einfach rechtzeitig kommen, ne?
Absolut wichtig. Also gerade
auch für ältere Menschen eben.
Absolut wichtig. Also das Risiko, gerade beim grauen Star, wo es ja eher die altersbedingte Sehleistung Minderung ist, je früher man dran ist, desto weniger Risiko. Mhm. Und da haben wir wieder die Thematik Angst. Ja, das ist eine OP an einem Sinnesorgan, macht Angst und das schiebt man gerne so vor sich hin.
Ja.
Solange es noch geht, schiebt es raus. Warum macht man das? Weil man das Risiko scheut. Aber gerade das Gegenteil tritt ein. Also je weiter man quasi das Ganze vor sich hinschiebt, desto gefährlicher wird es. Deswegen ist es wichtig. Ich vergleiche das immer mit einer Zahnbehandlung. Ja?
Mhm.
Wenn Sie ein Zahnloch haben, warten Sie auch nicht, bis es eine Wurzelbehandlung
ist. Ja, genau.
Sondern man macht das ja so früh wie möglich. Und das gilt eigentlich in der Augenchirurgie durchwegs eigentlich für alle Eingriffe.
Haben Sie eigentlich irgendwas machen lassen an Ihren Augen schon? Oder ist das noch alles in Ordnung? Jetzt bin ich ja ganz neugierig.
Natürlich, überhaupt kein Problem. Das ist, also ich bin, der liebe Gott war gnädig mit mir und sodass ich sozusagen bis Ende 40 nichts hatte tatsächlich, also normalsichtig war. Und ab Ende 40 wird man ja alterssichtig logischerweise. Bei mir hat sich umgekehrterweise eine Kurzsichtigkeit entwickelt, was extremst praktisch ist natürlich.
So, dass stimmt, weil es ausgleicht.
Exakt, ne? So ist es. Das hat sich, also da, das war wirklich eine große Gnade. Das ist so, ich habe eine leichte Brille zum Autofahren.
Mhm.
Die setze ich auch sehr gerne auf, weil ich dann einfach Abstände besser einschätzen kann.
Mhm.
Ansonsten habe ich keine Brille. Und wenn es soweit ist, dass ich für die Nähe eine Brille brauche, dann würde ich auch nicht scheuen, mich nochmal wie alle anderen Kollegen und Kolleginnen hier quasi unter dem Mikroskop zu legen.
Herr Dr. Brasser, ich könnte stundenlang mit Ihnen reden. Wir sind aber am Ende des Podcasts angekommen. Ich habe trotzdem noch eine allerletzte Frage. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht operieren oder Menschen helfen, dass sie besser sehen können?
Ich habe ein Projekt in Tadschikistan und bilde augenärztliche Kollegen aus und habe dort eine Universitätsaugenklinik quasi mit gegründet und ausgestattet. Und das ist so für mich so ein bisschen so mein Altersprojekt. Ich würde gerne Entwicklungshilfe weitermachen.
Auch nicht schön, ja.
Und das ist natürlich mit Reisetätigkeit verbunden, was ich auch sehr gerne mache. Und ich denke, dass man das auch noch in ein paar Jahre nach der gesetzlichen Rentenzeit noch machen kann, Theorie und Praxis beizubringen. Das würde mir große Freude machen.
Ich danke Ihnen. Das war wirklich ein wunderschönes Gespräch. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Menschen erreichen, die den Mut haben, sich dann einfach einer OP vielleicht zu stellen, um wieder besser sehen zu können.
Wir stehen Gewehr bei Fuß.
Ja, die Augen als Fenster der Seele, das nehme ich als letztes mit raus. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Interview. Danke.